Also das soll schon die angekündigt Diskussionsveranstaltung sein, aber wir wollen erstmal als Diskussionsstoff ein bisschen zusammenhängend unsere Position zu dem, was sich da im Augenblick abspielt, vortragen. Ich fange da mal an. Anfang September, das ist jedem noch gewärtig, hat die Merkel-Regierung die Grenze nach Österreich-Ungarn geöffnet und unkontrolliert, unregistriert eine ziemliche Masse an Flüchtlingen aus aller Herren Länder, die in Ungarn und Österreich festsaßen, nach Deutschland einreisen lassen. Der Strom ist nicht abgerissen, bis heute nicht abgerissen, auch als später die Regierung dann mit Grenzkontrollen ihn versucht hat, ein wenig zu dosieren. Das Ganze hat eine große Aufregung ausgelöst. Alle Welt fragte sich, was ist denn da los? Und der bekannte Schreiberling der Süddeutschen, der Prantl, hat es unter der Überschrift Paradigmenwechsel behandelt. Ein Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik Deutschlands, der, wie er sagt, vorher als undenkbar galt. Und dann setzte auch schnell ein Rätselraten ein über die Gründe dieses Paradigmenwechsels. Mir sind da drei Gründe aufgefallen, die ich kurz benennen und kurz ansprechen will. Der bekannteste Grund, warum die Merkel-Regierung jetzt so reagiert hat auf die festsitzenden Flüchtlingsmassen, hieß, endlich hätte sich die Merkel-Regierung besonnen auf das, was wahre deutsche Flüchtlingspolitik sei, hätte sich, zitiere, ihrer humanitären Verantwortung gestellt und auch das ist ein Zitat, ganz berechnungslos Barmherzigkeit mit dem Elend der Flüchtlinge gezeigt, sich ihrer Not angenommen, statt Deutschland abzuschotten oder Flüchtlinge nur nach Brauchbarkeit und ähnlichen Nützlichkeitskriterien zu taxieren. Endlich heißt es dann auch in kritischen Kommentaren, dazu werde das, was das Asylrecht in Wirklichkeit sei, praktische Wahrheit. Das ist die eine Abteilung. Und zweite Abteilung, die kommt ein bisschen mehr aus einer linken, aus einer kritischen Ecke, die deklariert Merkel-Regierung zum Opfer des Flüchtlingsstroms, eines Flüchtlingsstroms, den sie so gar nicht gewollt habe, weil er für Deutschland doch bloß eine Belastung darstellen soll. Dann heißt es, diesem Ansturm der Flüchtlinge habe diese Regierung nicht mehr standhalten können. Das Bild, was da benutzt wird, heißt, der Druck in der Flasche sei zu groß geworden und der, ich bleibe mal im Bild, Stöpsel Merkel sei dann rausgedrückt worden. Und dann gab es noch eine dritte Abteilung, die nur nebenbei noch erwähnt, die sagt, da gibt es eigentlich keine gescheite Erklärung für das. Da hat sich die Regierung ganz spontan einer emotionalen Laune hingegeben, die schon fast in die Richtung eines Blackouts geht und hat nationale Interessen schlicht der Moralität geopfert. Ein englischer Professor hat das zusammengefasst mit Deutschland mutiere zum Billigstaat. Das sind so drei Abteilungen, die vielleicht hier in dem Rahmen gar nicht ausführlich zu widerlegen sind. Ich will aber trotzdem ganz kurz was dazu sagen. Man kann sich ja auch überlegen, wenn man auf diese Argumente stößt irgendwann in seinen Diskussionen, dass man dann die entsprechenden Argumente parat hat. Der letzte Punkt, diese Rede vom emotionalen Spontaneismus der Regierung Merkel gegen die Staatsräson, das ist gleich als Unfug abzutun. Solche Entscheidungen von solcher Tragweite, über die sich die Politik ja auch am Klaren ist, ist allemal Regierungsbeschluss. Und dieses Jahr hat ja in den letzten Wochen und gerade auch nochmal das gestrige Interview mit der Anne Will gezeigt, nichts Spontaneismus an dem Beschluss wird bis heute festgehalten. Der Fehlschluss, der da unterwegs ist, ist einfach zu benennen. Das ist einfach die Konsequenz aus der Tatsache, dass man eine nicht erwartete Wende in der Politik nicht erklären kann. Und wenn man sie nicht erklären kann, dann kann sie bloß das Resultat einer Laune, einer spontanen emotionalen Laune oder eines politischen Blackouts gewesen sein. An den anderen beiden Begründungen, da will ich mal nicht so kritisch sein, da kann man schon das eine oder andere festhalten. Die Begründung, Merkel ist Opfer geworden und die Flüchtlinge würden doch für Deutschland bloß eine Last darstellen, da ist einerseits ein bisschen was dran, weil in der Tat die Flüchtlinge nicht bestellt sind, dass sie unerwünscht sind, das hat die Merkel gestern auch nochmal betont, und als Last für nicht nur nationale Politik eingeordnet werden. Das stimmt so, aber deswegen ist es noch längst nicht so, dass Merkel deswegen ein Opfer, ein ohnmächtiges Opfer einer über sie hereinbrechenden Flut geworden ist. Der sehr offensive Umgang damit, den sie unmittelbar nachher hat verlauten lassen, wir schaffen das, und im Bundestag hat sie ergänzt, wir schaffen das, wer, wenn nicht wir, zeugt von was ganz anderem als Ohnmacht. Der Fehlschluss ist auch hier, liegt auch hier meines Erachtens ziemlich auf der Hand. Wenn man feststellt, da werden Flüchtlinge reingelassen, die wirklich nicht bestellt sind und die auch wirklich zunächst mal eine Last darstellen, dann, so heißt der Schluss hier, kann es doch eigentlich keinen positiven Grund für diese politische Entscheidung geben. Wir werden zeigen, dass dem nicht so ist. Ähnlich ein bisschen bei der Barmherzigkeitstheorie. Das kann man gar nicht bestreiten, dass die Bilder aus den Lagern und die Bilder aus Ungarn, aus Österreich, die Menschen auf den Trassen und an den Stacheldrahtzäunen, dass das einem schon die Galle hochbringen kann und ziemliches Mitleid auslösen kann. Ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass so eine Frau wie die Kanzlerin vielleicht dagegen nicht einmal gefeit ist. Aber ihre Flüchtlingspolitik erschöpft sich deswegen noch lange nicht in Nothilfe, in barmherziger Elendsbewältigung. Es kann von Moral statt Staatskalkül wirklich nicht die Rede sein, weil es ist auch niemandem unbekannt, dass nach der ersten Aufnahme in Notunterkünften Not und Not sortiert werden. Zwischen Not sortiert wird und man weiß, ein Teil der Notleidenden darf bleiben und ein Teil von ihnen wird dorthin zurückgeschoben, wo sie in Not geraten ist. Das passt dann zu dem Urteil Barmherzigkeit, berechnungslose Barmherzigkeit, irgendwie nicht dazu. Der Fehlschluss auch hier, wenn ein Willkommen praktiziert wird, auch nachher noch an den Münchner Bahnhöfen, und eine Erstversorgung stattfindet, und wenn das auch noch im Bilde des eigenen Ideals von dem, was Politik eigentlich zu machen hätte, gedeutet wird, dann wird eben alles andere, was zu diesem Bild nicht mehr passt, ausgeblendet und es bleibt nur noch übrig, dieser Befund Barmherzigkeit. Also das stimmt alles nicht. Und es stimmt erst recht nicht, das, was zu der Barmherzigkeitstheorie immer hinzugefügt wird, jetzt würde sich endlich der Geist des deutschen Asylrechts erfüllen. Warum das nicht stimmt, wird mein erster theoretischer Teil sein. Dieser erste theoretische Teil, der wird sich in drei Unterabschnitte gliedern. Nach diesen drei Unterabschnitten machen wir dann erstmal Diskussionspause. Der erste Teil wird sein, was ist eigentlich der ganz elementare politische Gehalt des Asylrechts, so wie er im Grundgesetz steht, noch ganz unabhängig von dem, wie er gegenwärtig praktiziert wird. Also der politische Gehalt des Asylrechts. Es lohnt sich, sich darüber einmal vorab zu verständigen. Die zweite Frage ist, wie wird denn dieses Asylrecht eigentlich praktiziert? Wie wird es umgesetzt? Welches sind seine Verfahren und was ist von denen zu halten? Und der dritte Teil, der wird dann den Hauptteil von der Einleitung jetzt erstmal bilden, wird die Frage zu beantworten versuchen, wie wird eigentlich dieses Asylrecht jetzt angesichts dieses Massensturms nach geöffneten Grenzen und auf der Grundlage dieses Wir schaffen das praktiziert. Das ist der dritte Teil. Fange ich mal an mit dem ersten. Wenn es Asylrecht heißt, politische Verfolgte genießen Asyl, ich lasse mal alle Zusatzbestimmungen erstmal weg, dann ist dem zu entnehmen, dass dieses deutsche Asylrecht aus dem Grundgesetz beansprucht, so etwas wie Schutzmacht für diese verfolgten Flüchtlinge zu sein. Schutzmacht für diese verfolgten Flüchtlinge. Und das heißt was? Was muss man sich schon mal klar machen, was das heißt? Das heißt nämlich erstens, offensichtlich ist mit der Verabschiedung dieses Asylgesetzes klar und es wird damit gerechnet, dass weltweit Flüchtlinge anfallen. Und zwar offensichtlich auch nicht nur in einer Weise, dass man es vernachlässigen kann. So etwas müsste man nicht ins Grundgesetz schreiben. Sondern in einer Weise, dass es Teil nationaler Politik wird, diese Schutzmachtfunktion auszuüben. Ein hübsches Urteil über diese Welt, was diesem Asylgesetz zugrunde liegt. Immer wieder gibt es offensichtlich große Mengen von Menschen, die es unter ihrer Herrschaft nicht mehr aushalten, aus welchen Gründen auch immer. Und wir erklären uns zur Schutzmacht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass darin natürlich mit der Kategorie Schutzmacht auch Deutschland als diese Schutzmacht gewährende Macht sich gegenüber den Staaten aufstellt, aus denen die Menschen geflüchtet sind. Sie stellt sich denen gegenüber auf, weil vor dem werden die Flüchtlinge in Schutz genommen. Das ist ja die Funktion von Schutzmacht. Auch wenn man noch gar nichts weiß über das, was der Inhalt des Schützens ist, stellen sich gegenüber diesen Staaten auf und sagen, vor denen müssen diese Menschen, die flüchten, in Schutz genommen werden. Daraus kann man drittens den Schluss ziehen, dass sich sowas natürlich gerade nicht wie diese erste Theorie, die ich vorhin zitiert habe, in Barmherzigkeit für Flüchtlinge auflöst. Nicht auflöst in eine Hilfe, die ausschließlich Maß nimmt an der Not der Flüchtlinge, weil die Schutzmacht an die Flüchtlinge ausschließlich das politische Verhältnis, das sie hat, zum Herkunftsstaat hat, heranträgt. Das mag auf den ersten Blick oder auf das erste Anhören vielleicht ein bisschen abstrakt klingen. Ich will es mal erläutern an einem Fall, der euch bekannt ist. Das meint nämlich Folgendes. In Zeiten des Kalten Krieges war eines ganz offensichtlich. Das Asylrecht galt da für die sogenannten Dissidenten, vornehmlich aus der Sowjetunion. Die Sowjetunion war von vornherein als ein Unrechtsstaat eingeordnet. Und das sagt eigentlich schon alles über den vermeintlichen moralischen Gehalt des Asylrechts aus. Asyl heißt dann nichts anderes, als dass beim Sortieren der Flüchtlinge, wer genießt jetzt britisches Asyl oder nicht, an den Flüchtlingen das Urteil des aufnehmenden Staates über den Herkunftsstaat erstmal ausgesprochen und mit der Aufnahme dieses Flüchtlings auch exekutiert wird. Das war so klar wie nichts bis hin zum Ende des Kalten Krieges, als die Flüchtlinge, vor allen Dingen diese aus der Sowjetunion, aus den Gussstaaten fliehenden Menschen war. Was mir an der Sache wichtig ist, ist, dass sich da wirklich an den Flüchtlingen nichts anderes zeigt, als wie steht die schutzgebende Macht Deutschland in dem Fall zu dem Staat, aus dem du herkommst. Sofern dieser Staat einer ist, der in dem Fall war so expliziter Feind, Kalter Krieg, dann sind natürlich alle diejenigen, die fliehen, die es bei dir nicht mehr aushalten, nichts anderes als die hervorragenden Repräsentanten des Belegs der Berechtigung dieser Feindschaftserklärung. Und so wurde es auch gehandhabt. So, das sind eigentlich erstmal die drei entscheidenden Punkte elementarer Natur zum Asylrecht, die mir eingefallen sind. Zu dem zweiten Punkt, wie wird das umgesetzt? Da möchte ich mal anfangen damit, dass dieses Asylrecht eine juristische Besonderheit aufweist. Die juristische Besonderheit besteht darin, dass es sich ja um ein deutsches Gesetz handelt, das nicht über Ausländer befindet, sondern Ausländern ein Recht einräumt. Ausländern sagt, ihr dürft was. Ausländer können sich auf dieses Asylrecht berufen, wenn sie den Boden deutscher Rechtshoheiten auch nur dann betreten, wie immer sie es betreten haben. Wenn sie erstmal den Boden der deutschen Rechtshoheit betreten haben, dann dürfen sie was, und was sie dürfen ist, sie dürfen einen Antrag auf Asyl stellen. Zur Debatte, die so insgesamt läuft, muss man da einfach nochmal festhalten, Antrag auf Asyl ist nicht Gewährung von Asyl. Und die dürfen nur einen Antrag stellen. Das ist das Recht, was ihnen zugestanden wird. Das ist die Erlaubnis, die übrigens jedem Einzelnen auch nach Anhörung gewährt wird. Das ist das sogenannte Individualrecht auf Asyl. Das dürfen sie. Sie dürfen einen Antrag stellen und dieser Antrag wird dann geprüft. Das dürfen sie nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was festzuhalten ist an der Stelle, ist, dass mit dieser Rechtsbesonderheit des Individualrechts auf Asyl der Ausländer das Asylrecht schon wieder ein Verhältnis zum Herkunftsstaat aufmacht. Aber jetzt ein besonderes. Ein Verhältnis zum Herkunftsstaat aufmacht, der sagt, ich erkläre mich, indem ich dieses Recht den Ausländern, also deinen Bürgern, bei mir einräume, mich in gewisser Weise partiell für sie zuständig. Das sind deine Bürger, das weiß ich sehr wohl. Aber ich erkläre mich zuständig, indem ich ihnen dieses Recht auf Asyl, Antragstellung einräume. Das ist, wenn man es nochmal ein Stückchen weiter denkt, ist das schon so etwas wie die Bestreitung der ausschließlichen Souveränität des Herkunftsstaats über seine Bürger. Ein bisschen vulgär gesagt, da kann man sagen, der klaut Deutschland dem Herkunftsstaat ein bisschen was von der Zuständigkeit für seine Bevölkerung. Und das wissen Herkunftsstaaten im Übrigen auch sehr genau und haben reagiert und reagieren immer noch. Die Sowjetunion hat diese Sorte Umgang mit ihren geflüchteten Dissidenten gar nicht gut geheißen. Sie hat immer von brutaler Abwerbung gesprochen. Auch heute noch gibt es Beschwerden, die genau diesen Punkt ansprechen. Zum Beispiel hat vor einer Woche, glaube ich, war es der Assad, der syrische Regierungschef, sich öffentlich darüber beschwert, dass Deutschland mit seinem Asylrecht ihm Teil der Bevölkerung klaut, also den Nachschub für sein Militär. Das ist die politische Reaktion auf diese Zuständigkeitsbeschränkung, Zuständigkeitsbeschneidung.
Jetzt kannst du nochmal den Unterschied sagen, Asylrecht als Individualrecht zum allgemeinen Recht gegenüber den Ländern.
Das Asylrecht ist ein Recht, was jeder, der hierzulande als Flüchtling ankommt, wahrnehmen darf. Wie es praktiziert wird, heißt aber, du musst als Individuum, als einzelner Geflüchteter vor die Behörde und musst nachweisen, welche Gründe für deine Flucht hast. Das ist die Abteilung Individualrecht. So, jetzt ist aber festzuhalten, mit dem Antrag, den dieser Mensch jetzt stellt, den er stellen darf, passiert was Merkwürdiges. Sie haben die Erlaubnis, den Antrag zu stellen. Aber mit dieser Erlaubnis werden die Flüchtlinge, den hiesigen Flüchtlingsbehörden unterstellt, werden damit allen Vorschriften, allen gesetzlichen Regelungen unterstellt, werden damit der gesamten Politik, die die Behörden jeweils exekutieren, unterstellt, was ich meine, was schon ein kleiner Widerspruch ist. Die dürfen ein Recht wahrnehmen. Das ist die Erlaubnis, die ihnen erteilt wird. Aber was das Dürfen einschließt, das hängt ausschließlich am Erlauber und seiner Politik. Also sie nehmen das Recht wahr und kaum haben sie es wahrgenommen, sind sie unterstellt der hiesigen Flüchtlingspolitik und ihren Exekutoren. Und was die Behörden, denen sie dann unterstellt sind, mit den Anträgen machen, weiß man auch. Die winken die Flüchtlinge ja nicht komplett durch, verteilen nicht Wohnraum und Arbeit, nehmen also nicht Maß an der Not der Leute, sondern, ich habe es eben nochmal gesagt auf die Nachfrage, prüfen jeden einzelnen Antrag, woraufhin Asylrecht, prüfen daraufhin, ob vom hiesigen Staat anerkannte politische Fluchtgründe vorliegen. Vom politischen Staat anerkannte politische Fluchtgründe vorliegen.
Ich habe das mit dem Widerspruch nicht verstanden. Wo du da den Widerspruch ansiedelst, wenn du sagst, sie haben zwar das Recht, Asyl zu beantragen, aber entscheiden darüber, was der Inhalt davon ist, wie mit ihm umgegangen ist, das liegt ganz in der Hand von dem, der das Recht ausgestaltet und anwendet. Das verstehe ich als Argument schon, aber Das ist, meine ich, doch irgendwie immer so, wenn man sich an Recht unterordnet, dann ist die andere Seite die halt bestimmt, was Grenzen und Reichweite von dem ist, was man da machen darf.
Deswegen habe ich auch gesagt, kleiner wieder. Diejenigen, die sich mit der Art und Weise auskennen, wie hier Recht funktioniert, die assoziieren bei Recht ja sofort Pflicht, wie du es gemacht hast. Aber bitte vergiss all diejenigen nicht, die sagen, Recht, da habe ich doch was für mich. Und denen müsste man mal sagen, ja, in der Tat, das hast du. Du hast was für dich, du darfst was. Aber jetzt schau dir mal an, was du darfst. Du darfst all das, was diejenigen, die jetzt anstellen, denen du dich damit unterstellen hast. Das war der Gedanke.
Ja, ich will es an der Stelle auch nochmal enger an dem Inhalt da machen. Ja? Der Mensch, der nach Deutschland flüchten will, der hat seine Gründe, Motive, weiß ich was alles. Seine Lageeinschätzung und sowas. Dem wird dieses individuelle Rechtsgut tatsächlich von Deutschland gewährt. Was ist jetzt das, was er als individuelles Rechtsgut hat? Das bezieht sich gar nicht auf das, warum er es wahrnimmt, sondern der Inhalt an der Stelle ist, okay, du darfst dich, und was kommt jetzt als Inhalt? Der deutschen Hoheit unterstellen und die entscheidet jetzt aus dem, wie sie sich als Schutzmacht definiert, was aus deinem Antragsrecht in Deutschland oder gar nicht in Deutschland wird. Und es ist ja, das hat ja was sehr, sehr Elementares, was da als erstes mal entschieden wird. Das ist, ob Leute hier überhaupt unter dieser Schutzmacht Deutschland bleiben dürfen oder zu gehen haben. Das wirst du nicht ohne weiteres bei jedem Paragraphen für Inländer vor dir haben. Da gibt es immer das abstrakte, also das allgemeine Verhältnis von wem was gewährt wird, der ist in den Klauen des Gewährers. Aber der Inhalt ist hier schon ein spezieller. Das einzige Recht, was wirklich Ausländer in Deutschland als Individualrecht genießen, ist so gesehen, sie dürfen sich Deutschland als Schutz- und Entscheidungsmacht über sie unterstellen.
Vielleicht wird das dadurch deutlicher, dass das Bundesverfassungsgericht 1993 gesagt hat, dass das Asylrecht nicht zu den unveräußerlichen Rechten gehört. Das heißt, man kann es mit entsprechenden Mehrheiten abschaffen. Und da in diesem Urteil wurde auch ausgeführt, dass dadurch dem Staat bzw. der Regierung mit ihren Mehrheiten umfangreiche Gestaltungsrechte obliegen, wie es das Asylrecht gestalten kann, auch im nationalen Interesse. Ja. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen deutlicher.
Ja, und das haben Sie ja auch wahrgenommen. Sie haben sie 93 wahrgenommen und im Augenblick ist schon wieder die Debatte im Gange, ob man nicht am Asylrecht noch ein bisschen rumstricken muss. Aus der CSU kommt sogar das Urteil, ob man es nicht ganz streichen soll. So, jetzt anknüpfend an das, was Jonas eben nochmal gesagt hat. Die Unterstellung. Die Unterstellung unter das Urteil, ob jetzt die Behörden einen vom hiesigen Staat anerkannten politischen Fluchtgrund entdecken oder nicht. Ich will das erstmal so festhalten, weil dem kann man auch schon was entnehmen. Sollte man was entnehmen. Politisch anerkannte Fluchtgründe enthält in doppelter Weise die interessierte Betrachtung des Staates. Das heißt aber auch zugleich, dass er weiß, dass Flucht eben was ganz anderes ist. Dass er bei Flüchtlingen mit was ganz anderem zu tun hat, als mit Leuten, die hier mit Visum einwandern wollen. Urlaubsbesuch ist es sowieso nicht. Sondern er weiß, und nur deswegen will er ja diese Prüfung veranstalten, dass es sich um Leute handelt, die er nicht bestellt hat, die unerwünscht und illegal das hiesige Land betreten haben. Merkel hat gestern wörtlich bei der Will gesagt, wir haben die Flüchtlinge doch nicht eingeladen. Das ist der Ausgangspunkt der ganzen Sache. Sonst bräuchten Sie nicht dieses Kriterium, politische Verfolgung anlegen. Sonst können Sie sagen, Not, Flucht, okay, kommt rein. Sie sind die Flüchtlinge und bleiben ausgebombte, verfolgte, in der Regel arme Schlucker aus der Fremde. Und sie sind deswegen und bleiben deswegen auch für den hiesigen Staat, egal wie er jetzt mit ihnen verfährt, eine Last, wenn sie Grenzen überwinden und einen Antrag stellen. Sie müssen bis zur Entscheidung, das weiß man, es hat ja auch einiges an Aufregung ausgelöst, irgendwie in Notunterkünften untergebracht, versorgt, medizinisch betreut und so weiter werden. Aber eben nicht nur in materieller Hinsicht, auch das weiß man, immerhin sind sie Ausländer und das passt ja Teilen der hiesigen Bevölkerung auch nicht, also muss da auch was gemacht werden. Aber noch was steckt in diesem ganz elementaren, dieser ganz elementaren Unterwerfung und das staatliche Kriterium der politischen Verfolgung drin. Es wird offensichtlich was anderes geprüft, kann man erstmal negativ sagen, als ihre materielle Lage, ihre Notlage, ihr Elend. Wie gesagt, wenn nur Not festgestellt würde, gibt es überhaupt keine Sortierungsnotwendigkeit und keinen von der Not getrennten Sortierungsgrund. Ganz elementarer Schluss, den man sich klar machen muss gegenüber allen, die dieses falsche Urteil über das Asylgesetz, es sei eigentlich gedacht für barmherzige Flüchtlingsaufnahmen, sagen muss, Flucht vor Verelendung, Verfolgung, Krieg und so weiter, ist für sich noch kein Asylgewährungsgrund. Für sich nicht. Ja, was denn dann? Was ist denn dann der Gewährungsgrund? Ist die Frage, die sich jetzt stellt. Dazu gleich ein bisschen mehr. Ich will das einleiten über die Frage, die zu meinem dritten Komplex überführt. Wie sieht es denn heute aus? Wie sieht es denn heute aus? Und heute meint nicht Oktober 2015, heute meint eine Lage, die schon seit 10, 15 Jahren mindestens die hiesige Flüchtlingspolitik charakterisiert und ärgert. Eine Lage, die allerdings jüngst eskaliert ist, so muss man sagen. Was ist passiert? Es sind Massen von Flüchtlingen da, die in kürzester Zeit einen Strom bilden, der gar nicht endet, der hier eindringt bzw. reingelassen wird. Den Zuzug kann man offenbar nicht verhindern. Merkel hat gestern gesagt, sie will ihn auch nicht verhindern. Was das bedeutet, ist auch klar, die verstopften Behörden, lange Wartezeiten und so weiter. Diese Lage, jetzt kommt das Argument, alles andere ist ja das, was man weiß, diese Lage legt damit Zeugnis davon ab, dass das Asylrecht, was ich eben elementar charakterisiert habe, offenbar für eine ganz andere Weltlage gemacht worden ist, als unter der es jetzt zur Anwendung kommt. Ehemals, ich fasse es mal so zusammen, nach und nach eintröpfelnde Dissidenten aus der Sowjetunion und so weiter. Jetzt Häufung von Asylanträgen, von Flüchtlingen, von überall her mit den bekannten Folgeproblemen. Das heißt was für aktuelle Flüchtlings- und Asylpolitik. Sie hat es nämlich, den Schluss will ich jetzt ziehen und euch zeigen, heute mit einem doppelten Widerspruch zu tun. Zum einen ist ein Asylrecht, was für Einzelfallprüfung, für individuelle Fälle gedacht ist, auf einmal mit Millionen von Flüchtlingen konfrontiert, deren es im Verfahren gar nicht Herr wird. Und zum anderen sind das Flüchtlinge, die gar nicht aus Ländern kommen, die vorher als der Feind des Aufnahmelands Deutschland feststand, Sowjetunion, sondern die kommen aus aller Herren Länder. Dieser doppelte Widerspruch, in Anführungszeichen von mir aus, wird gelegentlich charakterisiert als Missbrauch des Asylrechts. Und in gewisser Weise ist er das auch. Denn für das, wofür das Asylrecht jetzt herhalten muss, als Rechtsinstitut und Verfahren, ist es nicht ins Grundgesetz geschrieben. Auch die Änderungen, was er vorhin angesprochen hat, 93, greifen da nicht. Ich will den Gedanken, weil nicht ganz einfach ist, nochmal anders sagen. Das Asylrecht in seiner prinzipiellen Struktur und politischen Bedeutung ist durch eine neue Weltlage mit nicht enden wollenden Fluchtbewegungen aus allen Kontinenten in seiner alten Funktion doppelt ausgehebelt. Zum einen, es ist gedacht für Einzelfälle, und nun berufen sich auf einmal in kürzester Zeit Massen auf es, und ein Ende ist auch nicht abzusehen. Und das ist nicht nur eine quantitative Differenz. Das ist angesichts der Kapitulation der Behörden davor auch eine qualitative Differenz. Und die andere Seite der Aushebelung, vielleicht ist Aushebelung besser als Widerspruch, die andere Seite, wo einst, ich erinnere an das Beispiel aus dem Kalten Krieg, vorab eine klare Staatensortierung nach Freund und Feind vorlag und vorab diese Feindschaftserklärung deutlich gemacht hat über die Entscheidung, wer kriegt Asyl und wer nicht, bestimmt hat, kommen jetzt die Flüchtlinge aus Feindes, aber auch aus Freundesland. Bei den Flüchtlingen handelt es sich nicht mehr nur um wie ehemals antikommunistische Regierungsgegner, sondern um welche aus allen Weltgegenden, die aus allen möglichen Gründen es nicht mehr unter aller möglichen Herrschaft aushalten. Sie fliehen nicht vor einer kommunistischen Unrechtsherrschaft, sondern vor Armut, Krieg, Bürgerkrieg, politischer, religiöser, rassistischer und sonstiger Verfolgung. Und zwar aus den unterschiedlichsten politischen Verhältnissen. Sie fliehen aus den sogenannten Failed States in Afrika. Sie fliehen aus Kriegs- und Bürgerkriegsregionen, aus Staaten, wo inzwischen gar keine klare staatliche Struktur mehr ist. Sie fliehen aus Diktaturen, in denen jede Opposition bekämpft und eingesperrt wird. Aber auch aus Demokratien fliehen sie. Wie den zum Beispiel bei Westbalkanstaaten, Kroatien, Kosovo, Albanien und so weiter. Ja, sie fliehen auch aus NATO-Staaten, demokratischen, der NATO zugeordneten, also Bündnisstaaten wie der Türkei. Und so die Kurden. Ja, bitte.
Die Betonung öffentlich und von der Politik her, die Betonung öffentlich und von der Politik her, ist doch unter anderem dieser Fall Syrien. Und da kann man doch meines Erachtens davon ausgehen, dass dieser Fall, sofern Syrien als Feindstaat, der Feindstaat des Westens erklärt worden ist, darunter immer noch ein großes Alter, das Syrien nach positioniert ist. Mhm. Was ist diesen Fall jetzt? Mhm.
Du hast völlig recht. Ich habe auch gesagt, Feind- und Freundesland. Also die Feindländer sind drin. Ich will den Syrien-Fall nachher noch ein bisschen gesondert machen, dann komme ich nochmal auf deine Frage zu sprechen. Korrekt?
Das Neue ziehst du jetzt auf, die neuen Bombardierungen ziehst du jetzt auf, was als Aushebelung bezeichnet hast, auf die Massen, die dem Elend in auch dem Elend auf Staaten entfliehen, die durchaus die besten zugeordnet sind. Das war jetzt meine Meinung.
Das meine ich mit Feind- und Freundesland.
Hm? Aber ich finde da eine ungute Übertreibung drin in der Vergangenheit. Weil es ist ja richtig, dass das Asylrecht für den Ostblock gemacht war. Und für die Systemauseinandersetzung. Trotzdem hat sich ja Deutschland geleistet, auch mal einen handverlesenen Menschen aus Chile, der irgendwie gefoltert ist, aufzunehmen und so weiter. Also ich wollte nur sagen, das widerspricht deinem Argument, wofür es da ist und das, was dabei passiert, nämlich, dass Deutschland sich da in die Position des Richters begibt, gar nicht. Bloß es hat sich auch mal durchaus rausgenommen, einem US-Freund mal irgendwie so ein kleines bisschen, auch ihr seid nicht ganz koscher.
Ja.
Also das ist wirklich eine kleine Ergänzung.
Ja. Die Ergänzung wird übrigens jetzt, die man damals schon historisch feststellen konnte, die wird jetzt in zunehmender Maße Kriterium und deswegen gehe ich auf die gleich noch genauer ein.
Ich wollte einen Satz noch sagen zu seiner Frage, weil du es heute auch schon mal nachgefragt hast, die beiden Momente, Asylrecht, da war die erste Auskunft, der Staat, der das gewährt, mischt sich in die Beurteilung der auswärtigen Herrschaft ein, und dann gab es ein zweites Argument über die Form, in der er das tut, nämlich, dass er den dortigen Untertanen, so dass sie es bis nach Deutschland schaffen, ein Individualrecht einräumen. Und die beiden Seiten sind sehr wohl zu trennen. Selbst wenn es so ist, dass zum Beispiel Syrien unter Assad als unterdrückerisches Regime eingestuft ist hierzulande, fällt das weder gestern noch heute damit zusammen, dass allen, die aus Syrien kommen, Asyl angeräumt wird. Jeder Einzelne wird daraufhin geprüft, ob er Opfer politischer Verfolgung ist. Und insofern ist auch die Idee, für Syrien gilt das, also ist da quasi, das ist in dem Sinne kein Einwand dagegen, dass es auch für solche Verhältnisse nicht unbedingt passend ist, dass sich von dort die Massen nach Deutschland bewegen und als massenhafte Kronzeugen einer unterdrückerischen Regierung woanders ihren Dienst tun. Ja, also auch das fällt nicht unbedingt zusammen mit dem, was im Ausgangspunkt erläutert war, als der elementare politische Nutzen aus dem Asylrecht.